Man weiß gerade nicht, auf welchen Krieg man zuerst gucken soll. Im Nahen Osten passiert gerade so viel, gerade der Tod des Hamas-Führers Sinwa im Gazastreifen. Aber gleichzeitig diskutieren die Europäer und die USA über mögliche weitere Schritte in und für die Ukraine. Gerade hat Volodymyr Zelensky, der ukrainische Präsident, beim EU-Gipfel seinen sogenannten Siegesplan vorgestellt. Heute ist nun Joe Biden in Berlin, trifft sich mit Olaf Scholz, aber eben auch mit Großbritanniens Premier Keir Starmer und dem französischen Präsidenten Macron. Damit sitzen dann die vier mächtigsten NATO-Partner zusammen und die wichtigsten Unterstützer der Ukraine. Ich habe Christoph Heusgen da, den Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz und langjährigen außenpolitischen Berater Angela Merkels. Guten Morgen, Herr Heusgen.
Ja, guten Morgen, Frau Naht.
Welche Bedeutung messen Sie dem Besuch Joe Bidens bei?
Ja, das ist schon ein wichtiger Besuch. Er zeigt die enge Verbundenheit zwischen dem amerikanischen Präsidenten und Deutschland bzw. Europa. Und das ist etwas, was übrigens Barack Obama am Ende seiner Amtszeit auch gemacht hat. Wir schauen zurück jetzt auf knapp 4 Jahre wirklich enger amerikanisch-deutscher Beziehungen. Das war wichtig, das bleibt wichtig, auch dieses persönliche Verhältnis zwischen Biden und Scholz. Also schon ein schönes Signal zum Abschied eben von Joe Biden als US-Präsident.
Aber eben nicht nur Signal, es gibt ja auch politische Gespräche. Wie wichtig ist da dieses Treffen, dieser Vierergipfel heute in Berlin? Es gibt ja Beobachter wie den Sicherheitsexperten Christian Mölling, die sagen, es werde zumindest gemunkelt, dass Joe Biden eventuell eine Einladung in die NATO mitbringen könnte. Andere wiederum sagen, da wird es gar keine Überraschung geben. Wie schätzen Sie das ein?
Gut, ich bin nicht nah genug dran, um das zu sagen, aber die Tatsache, dass jetzt die vier von Ihnen genannten zusammenkommen, das ist schon ein Signal. Und ich kann mir nicht wirklich vorstellen, dass man ein solches Treffen, was ja einen gewissen Aufwand jetzt bedeutet, dass da nicht etwas bei rauskommt, dass nicht irgendwo ein Stückchen weitergegangen wird als das, was man beim NATO-Gipfel im Sommer in Washington oder bei anschließenden Treffen vereinbart hat. Also ich hoffe schon, dass es Fortschritte gibt. Man wird über die verschiedenen Themen der aktuellen Außenpolitik reden, aber ich glaube auch, wie Sie gesagt haben, dass der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine im Mittelpunkt stehen wird.
Man weiß ja jetzt auch ein bisschen mehr über Zelenskys sogenannten Siegesplan. Das Grundprinzip, Russland in Friedensverhandlungen zwingen durch Drohung und Abschreckung, dass er Mitglied der NATO werden will, das zumindest ist ja nicht neu, steht da auch drin. Ist denn für Sie Neues dabei oder sind es alles bekannte Positionen und Forderungen?
Ja, also was den Konflikt anbelangt jetzt und das, was Zelensky möchte, das ist so ein bisschen alter Wein in neuen Schläuchen. Er verpackt das etwas mehr, indem er in die Zukunft blickt, indem er darstellt, dass die Ukraine als NATO-Mitglied ja ein wichtiges Element des Bündnisses wäre mit der größten und erfahrensten Armee in Europa. Und gleichzeitig weist er auch auf die wirtschaftlichen Vorteile der Ukraine hin, was Bodenschätze und anderes anbelangt. Also es ist ein größeres Paket, aber der Kern der Forderungen, nämlich, wie Sie gesagt haben, NATO-Mitgliedschaft, die Stationierung von mehr Waffen in der Ukraine und auch die Aufhebung der Reichweiteneinschränkung der Waffen, die die Amerikaner, Engländer, Franzosen und Deutsche ihnen geben und auch der Wunsch nach mehr Waffen, vor allen Dingen auch Waffen, die weiter nach Russland reichen. Alles das sind Sachen, die wir aus vorherigen Begegnungen mit Zelensky kennen. Und das ist eben der verzweifelte Versuch eines Präsidenten, der dem russischen Angriffskrieg gegenübersteht, der jeden Tag mit ansehen muss, wie Russland langsam kleine Stücke voranschreitet, mit riesigem Aufwand aus russischer Seite, mit Hunderten bis Tausend Toten am Tag, aber eben auch Opfern auf ukrainischer Seite, wie jeden Tag auch die ukrainische Infrastruktur zerstört wird, jetzt vor dem nahenden Winter. Und da muss Zelensky eben alles tun, auch um zu sehen, wie er seinem Volk, wie er seinen Menschen, seinen Soldaten helfen kann. Und deswegen diese Forderung.
Und mal fernab dieser Forderung, sind denn Friedensverhandlungen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin überhaupt ein realistisches Ziel?
Ja, das muss es sein. Also man muss ja versuchen, diesem Leiden der Menschen ein Ende zu setzen, dass ein jetzt endlich es zu Verhandlungen kommt mit Waffenstillstand und wie gesagt, einem Ende dieses Konfliktes. Nur Putin hat das ja schon in aller Brutalität gesagt, nur weil den Ukrainern die Waffen ausgehen, höre ich doch nicht auf. Die Voraussetzung dafür, dass es erfolgreiche Verhandlungen gibt, ist natürlich, dass das Kalkül Wladimir Putins nicht mehr stimmt, der derzeit sieht, wie er Fortschritte macht. Er hat zu Hause zwar einige wirtschaftliche Probleme, aber nicht in einem Ausmaß, die ihn jetzt zwingen, aus seiner Seite aufzuhören. Deswegen ist es so wichtig, dass die Ukraine in eine Position der Stärke versetzt wird, die bei Putin das Kalkül ändert, wo er sagt, ja, also weiter den Krieg voranzutreiben, ist ein höherer Preis für mich, als wenn ich mich jetzt auf Verhandlungen einlasse.
Und wie bewerten Sie in dem Zusammenhang die zurückhaltende Haltung Deutschlands?
Also Deutschland ist ja nicht zurückhaltend. Deutschland hat sehr viel an Rüstungsgütern geliefert. Wir sind
aber eben nicht diese weitreichenden Raketen, die Zelensky immer fordert.
Genau, also ich wollte nur sagen, also Deutschland hat viel gemacht, nach den Amerikanern am zweitmeisten. Aber Deutschland war ja immer zögerlich bei den Sachen, die Zelensky gefordert hat, von Raketen als solchen bis zu Panzern, Flugzeugen. Und jetzt ist ja schon seit Monaten steht diese Bitte, diese dringende Bitte von Zelensky im Raum, dass er Waffensysteme bekommt aus den USA, aber auch aus Deutschland, weil wir darüber verfügen, mit denen er weit nach Russland rein schießen kann, denen er die Flughäfen, die Abschussrampen der Raketen, der Flughäfen, von denen dann die Flugzeuge aufsteigen, die ukrainische Infrastruktur zerstören, dass er die erreichen kann. Das ist nach Völkerrecht ist das möglich, das ist mit dem Völkerrecht vereinbar, solange es sich eben um militärische Einrichtungen handelt. Und da haben sich sowohl Biden als auch Scholz sperrig gezeigt.
Wir schlagen den Bogen zurück zum Abschiedsbesuch von Joe Biden. Was passiert in all diesen Angelegenheiten, sollte Donald Trump dann Präsident werden?
Also eins wissen wir über Donald Trump, er ist erratisch. Das heißt also, bei ihm wissen wir nicht, was er vorhat. Bei ihm wissen wir nicht, in welche Richtung es gehen wird. Er hat gesagt, er kriegt innerhalb kürzester Zeit diesen Konflikt geregelt. Aber wie er das machen will, da haben wir keine Ahnung. Also bei Biden wissen wir, er ist ein verlässlicher Transatlantiker, der seit Jahrzehnten die deutsch-amerikanischen, die transatlantischen Beziehungen gepflegt hat. Er war regelmäßiger Gast auf der Münchner Sicherheitskonferenz. So, bei Trump wissen wir es eben nicht. Trump wird sich in erster Linie auf Amerika konzentrieren. Er wird sich, wie überhaupt die USA insgesamt, mehr auf den asiatischen Raum. Und was die Ukraine anbelangt, will er das schnell beenden. Und was er vor allen Dingen auch fordert, ist, dass die Herausforderungen, denen das Bündnis in Europa gegenübersteht, dass diese Herausforderungen von den Europäern in erster Linie dann auch bewältigt werden und dass Amerika sich da herauszieht. Ich glaube, das ist sein Ziel. Also da wird, egal was passiert übrigens, es wird mehr von Europa, es wird mehr von Deutschland als auch wirtschaftlich stärkstes Land auf unserem Kontinent zukommen.
Christoph Heusten sagt das, Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz. Vielen Dank für Ihre Zeit heute Morgen, Herr Heusken.
Sehr gerne, Frau Naht.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.